Ein herzliches Grüß Gott bei Radio Horeb, sagt Ihnen Peter Kiesel aus dem Studio in Balderschwang. Ein herzliches Grüß Gott auch über die Alpen zu Radio Maria Südtirol, die jetzt dabei sind. Und wir dürfen uns bereichern lassen, den Abschlussvortrag mit Pastor Peter Mayer über die Thematik sprechen und die Kranken, denen Sie die Hände auflegen, werden gesund nach Markus 16. Über die Vollmacht im Heiligen Geist referiert Pastor Peter Mayer aus Lüdinghausen im Bistum Münster und wir dürfen uns mit ein paar Klängen mit Adelheid Niklaser und Ines Schröder und der Musikband von Radio Horeb erfreuen lassen für diese kommende Stunde.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben, um an den Exerzitien teilzunehmen oder die Sie vielleicht auch zufällig jetzt gerade hereinhören. Ich begrüße Sie also zum vorletzten Vortrag im Rahmen dieser Exerzitien. Jesus spürte, dass eine Kraft von ihm ausging. Ja, heute geht es um den 18. Vers im 16. Kapitel bei Markus. Es ist das letzte Kapitel, wo Jesus seine Jünger aussendet, um das Wort Gottes zu verkünden in aller Welt. Bis dahin hatte Jesus noch nicht einmal davon gesprochen, dass der Auftrag, dass die Mission der Apostel bis an die Grenzen der Erde gehen würde. Zu seinen Lebzeiten hat er ihnen gesagt, ich bin gekommen, um zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel zu gehen. Jesus selber hat keinen Schritt über die Grenzen Israels hinausgetan. Er ist mit seinen Jüngern bis an die Grenzen des Landes gegangen, aber nicht über die Grenzen hinaus. Er hat seine Mission so dargestellt, dass er das auserwählte Volk Gottes, die Juden, zu führen habe, zur Vollendung. Und nun, nach der Auferstehung bei der Himmelfahrt, wie beiläufig, sagt er seinen Jüngern, jetzt geht bis an die Enden der Erde. Der Spannungsbogen, in dem die Apostel stehen, wird nur noch größer. Sie lebten doch ohnehin schon in dieser Spannung, einerseits dem Auferstandenen begegnet zu sein, ihn leibhaftig erfahren zu haben, in seiner ermutigenden und aufrichtenden Kraft, aber dann saßen sie auch wieder im Abendmahlsaal zusammen wie verlorene Jungen, die nicht recht wissen, was sie tun sollen, zu früh aus der Lehre entlassen, voller Zweifel und Selbstzweifel, als meistgesuchte Verbrecher in Jerusalem. Wenn sie den Schritt vor die Tür wagen, mussten sie mit der Verhaftung und der Verurteilung rechnen. Außerdem das Schuldgefühl, wir haben Jesus verlassen, wir haben ihn allein gelassen, im Stich gelassen. Jetzt scheint die ganze Sache vermasselt. Die ganze Sache scheint verrissen und unmöglich. Und da setzt Jesus noch eins drauf und sagt nicht nur, ihr werdet das Wort verkünden in Israel, so bisher, sondern jetzt werdet ihr bis an die Enden der Erde gehen. Ja, du lieber Gott, wie weit klafft da dieser Spannungsbogen auseinander? Die Verheißung, die jetzt alle Grenzen überschreitet sozusagen und gleichzeitig die Wirklichkeit, die doch nun völlig anders aussieht. Eine Situation, in der wir uns und die Situation der Kirche, die Situation unserer Gesellschaft oder der ganzen Welt doch so häufig sehen. Der Spannungsbogen wird immer größer. Kirchliches Leben geht immer weiter bergab. Die Stimmung gegen die Kirche wird weiter geschürt. Ein Skandal jagt den anderen. An vielem ist Kirche vielleicht auch selbst schuld. Wer weiß, es sind ja immer die Dinge, die einander greifen und sich vermischen. Aber die Tatsache ist doch, dass das kirchliche Leben kaum noch eine Chance hat, im Augenblick nach oben zu gehen und gleichzeitig die Verheißung, die Pforten der Hölle werden sie niemals überwältigen. Und gleichzeitig ergeht der Ruf Gottes auch an die Jünger in unserer Zeit. Geht bis an eure Grenzen, geht bis an die Grenzen der Erde. Aber Jesus spricht hier nicht von der eigenen Mühe der Apostel. Die eigene Mühe der Apostel reicht doch bloß bis an die Grenzen des Raumes, in dem sie da sitzen. Fenster und Türen dicht verrammelt, damit niemand weiß und sieht, wo sie sich aufhalten. Dieser Raum der Angst, dieser Raum der Zweifel und Selbstzweifel, dieser Raum der Schuldgefühle, dieser Raum, ja, Jesus verlassen zu haben und von ihm verlassen zu sein. Was haben wir falsch verstanden? Was haben wir falsch gemacht? All dieses ganze Gedankengemisch und diese ganzen Zweifel, entsprechen ja vielleicht auch unseren Gedanken mit Blick auf unsere Zeit. Wenn wir auf die Dinge schauen, die uns umgeben, unsere Lebensbedingungen, die Lebensumstände auch von Kirche in unserer Gesellschaft, auch von Gesellschaft in dieser Welt mit all den ökologischen, ökonomischen und politischen Krisen da weltweit. Ja, wer kann da noch eine Perspektive aufzeichnen? Man hat das Gefühl, da wird hier noch und da mal ein bisschen an der Schraube gedreht, damit Wachstum noch weiter möglich bleibt. Aber insgeheim spürt jeder, die Wachstumsschraube ist doch bis zum Anschlag aufgedreht. Wo soll neue Perspektive herkommen? Wenn wir auf die Besorgnisse schauen in unserem privaten Leben oder auch mit Blick auf Kirche und Gesellschaft, dann kann uns Angst und Bange werden. Wie den Aposteln in ihrem kleinen, bescheidenen Raum im Obergemach. Der Lebensraum wird da ganz schön eng. Der Raum, in dem sie sitzen, wird zu einer Zwangsjacke der Angst. Das Gefühl kennen wir alle. Und Jesus, als wenn das alles nicht wäre, sagt ihnen wie nebenbei noch, ihr werdet bis an die Grenzen der Erde gehen. Ihr werdet den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Ja, du lieber Gott, wir sind in Lebensgefahr. Und da spricht er sowas. Und ihr werdet über Schlangen treten und werdet tödliches Gift trinken. Es wird euch nicht schaden. Ja, du lieber Gott, einmal das Fenster auf. Wir haben die nächste Anzeige am Hals. Dann hängen wir am Kreuz. Du lieber Gott, wie klafft das auseinander? Wie soll man das glauben, was Jesus verheißt? Und das mit der eigenen Lebenserfahrung übereinbringen. Ja, wenn Jesus sagt, ihr werdet bis an die Grenzen der Erde gehen, dann heißt das vielleicht auch, ihr werdet erst einmal bis an die Grenzen eurer eigenen Möglichkeiten gehen. Ihr werdet umfassend erkennen, wie gering und aussichtslos eure eigenen Chancen sind. Vielleicht muss Menschheit, vielleicht muss jeder einzelne Mensch an die Grenzen seiner Möglichkeiten kommen. Wirklich erfahren, ich bin mit meinem Latein, mit meinen Möglichkeiten völlig am Ende. Herr, ich lege alles in deine Hand. Und das ist genau die Haltung, die Jesus will. Ich lege alles in deine Hand. Und dabei erwartet er von den Aposteln, dass sie nicht erst bis an die existenziellen Grenzen ihrer Möglichkeiten geraten. Dass sie nicht in die depressive Haltung, es gibt keine Zukunft mehr, geraten, sondern das kann eine Lebenshaltung sein, die wir morgens beim Aufstehen bereits einnehmen. Jesus, alles in deine Hand. Dieser Tag in deine Hand. Jede Begegnung, jede Aufgabe, jeder Schritt, den ich tue, alles, was auf mich zukommt, alles in deine Hand. Und selbst, wo ich mich souverän fühle, selbst, wo ich den Eindruck habe, ich habe meinen Terminkalender, mein Tagesprogramm und die Aufgaben, die da auf mich warten, in der Hand. Es ist alles wohl organisiert. Trotzdem, alles, Herr, in deine Hand. Überraschungen inklusive. Denn wann geht es in unserem Leben denn schon mal so gerade aus, wie wir es geplant hätten? Unser Leben ist voller Überraschungen und voller Querschläger, voller Begegnungen und Aufgaben oder Nachrichten, die uns aus dem Gleichgewicht bringen können. Aus eigener Kraft können wir natürlich eine innere Stabilität entwickeln. Das hängt vielleicht vom Charakter ab, auch vielleicht vom Willen oder von der Selbstdisziplin eines Menschen, aber irgendwo sind für uns alle Grenzen. Hier wird uns eine Situation geschildert, wo die Grenzen des Menschenmöglichen völlig überschritten werden. Die Chancen, die die Apostel haben, der Verheißung Jesu zu entsprechen, sind aussichtslos. Ihr werdet losgehen und es werden Wunder geschehen. Lieber Gott, durch mich soll ein Wunder geschehen? Die Apostel sollen lernen, wirklich alles, ihre Zweifel, ihre Ängste, ihre Schuldgefühle, ihre Grenzen, das Gefühl, viel zu früh aus der Lehre entlassen zu sein, der Situation nicht gewachsen zu sein, ihre Angst vor den Umständen, vor den Menschen, alles das in Gottes Hände und ihn machen lassen. Das ist die Haltung des Vertrauens in Israel. Die Weisheit Israels besteht genau in diesem Vertrauen. Herr, ich sehe in meinem Leben keine Möglichkeiten, dass sich das, was du verheißt, verwirklicht, aber ich vertraue dir und deiner Macht. Glauben Sie, dass es auf andere Weise möglich ist, das Ja zu geben zu einem Beruf wie dem Priesterberuf? Wer wäre denn in der Lage, aus sich heraus das zu erfüllen, wozu der Herr ihn da ruft? Wenn ich zum Beispiel an das Sakrament der Krankensalbung denke, das Heilungsgebet der Kirche, und darum geht es ja hier in diesem Zusammenhang. Die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Ja, etwa weil die Jünger mit ihrer schwachen Kraft, mit ihrer Angst, ihrem Selbstzweifel, ihrem Schuldgefühl, glauben sie etwa, dass die aus sich heraus plötzlich die Kraft haben oder eine Methode entwickeln oder ein System haben oder eine Medizin kennengelernt haben, durch die das verwirklicht wird? Es geht hier eben nicht um das Ausüben menschlichen Know-hows, sondern es geht um Schritte des Vertrauens. Und außerdem, wenn wir genau hinhören und hinschauen, dann heißt es im letzten Vers des Markus-Evangeliums, im Vers 20 nämlich, sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei, und jetzt achten Sie gut drauf, und bekräftigte die Verkündigung. Er bekräftigt die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Er ist es, der diese Zeichen tut, als Bestätigung der Verkündigung. Es geht Christus um die Verkündigung des Reiches Gottes. Es geht ihm um die Verkündigung des Wortes Gottes. Es soll nicht nur mit den Lippen, mit dem Mund verkündigt werden, sondern mit dem Leben unterstrichen werden. Es soll verkörpert werden. Es soll ausgestrahlt werden. In jedem Verhalten, in jedem Augenblick. Natürlich sind wir menschlich damit komplett überfordert. Wer einen Menschen oder auch einen Priester oder jemanden, der Gott geweiht lebt, nach seinen menschlichen Möglichkeiten beurteilt, der wird schnell abwinken und sagen, siehste, wird überall nur mit Wasser gekocht. Ja, natürlich, was erwartest du denn anderes? Wir haben nichts anderes als das Wasser unseres Lebens. Wir warten doch auf die Verwandlung durch den Herrn. Er ist es, der unser Lebenswasser in Wein verwandelt und schließlich den Wein in kostbares Blut und schließlich das kostbare Blut in unsere Lebenswirklichkeit hinein. Er ist es, der handelt. Und selbst an unseren Schwächen vorbei, wenn Sie Menschen sehen oder erleben hinter den Kulissen, von denen Sie den Eindruck haben, das sind aber tüchtige Menschen, das sind großartige Wort-Gottes-Verkünder, die geben aber Exerzitien vom Feinsten und so weiter, lernen Sie diese Menschen näher kennen, dann werden Sie merken, klar, in gewisser Weise haben Sie ein Charisma, aber dieses Charisma erstreckt sich nicht auf alle Bereiche. Sie werden merken, dass es sich um ganz normale Menschen handelt. Ich würde sagen, na Gott sei Dank. So hat nämlich niemand mehr eine Ausrede und kann sagen, ja, Gott beruft sich nur die ganz Tüchtigen und die ganz Heiligen und beschenkt sie dann mit einem Charisma. Weit gefehlt. Das Charisma, das Gott jemandem schenkt, ist keine Belohnung für eine besondere Heiligkeit, sondern ist eine Zugabe sozusagen zu deiner Bereitschaft, dich auf den Weg zu machen und mutig das Wort Gottes zu verkünden. Und nicht die Schlechtigkeit und die Fehlerhaftigkeit anderer zwischen die Zähne zu nehmen. Hüte dich, sondern folge lieber selbst dem Ruf und der Liebe Gottes und sag nicht, na, ich kann das, ich bin viel zu schwach. Ja, dann halt auch den Mund über andere. Versuche mit all deinen Kräften, mit deinen begrenzten 100% dem Herrn dein Ja zu geben und dann folge dem Ruf. Folge dem Ruf und tu es mit deinen Möglichkeiten, die dir gegeben sind. Dem Ruf des Herrn zu folgen und das Wort Gottes zu verkörpern. Wenn du den Eindruck hast, du kannst nicht reden, du kriegst keine zwei Sätze zusammenhängend voreinander, ja, dann mach es mit deinem Leben, mit deinem Hilfsdienst für andere. Dann mach es mit deiner liebevollen Einladung für Menschen. Dann schaff Lebensräume, in denen die Liebe wohnt. Dann schaff Atmosphäre, in denen die Fehler der anderen liebevoll zugedeckt werden, anstatt dass sie aufgedeckt werden. Finde deine Möglichkeiten, die Liebe des Herrn zu verkörpern und ihm zu folgen. Und dann vertraue darauf, wenn das dem Herrn gefällt, du mit deiner Schwachheit, mit deiner Begrenztheit, willkommen im Club der Apostel, wenn du mit deiner Begrenztheit dem Herrn dein Ja gibst, dann kannst du darauf an, dass er deine Mühen mit seinen Zeichen begleitet und er wird dir Zeichen geben. Als Priester, um das nochmal zu sagen, ist man gerufen, das Wort Gottes zu verkünden und zu verkörpern mit den eigenen Möglichkeiten und seien sie noch so begrenzt. Die Jacke des Priestertums wird jedem Menschen, menschlich gesehen, etliche Nummern zu groß sein. Du wirst da niemals hineinwachsen. Aber du brauchst es auch nicht. Du brauchst dem Herrn nur dein Ja zu geben und dann darauf vertrauen, dass er deine Verkündigung mit seinen Zeichen begleitet. Nehmen wir das Sakrament der Krankensalbung, das Heilungsgebet der Kirche. Das rituell und liturgisch gespendet wird, die Gebete und die Formeln, die gesprochen werden, sind vorgegeben. Aber es steht im Auftrag dessen, was wir im Jakobusbrief im 2. Kapitel lesen, dass den Jüngern aufgetragen wird, ist einer unter euch krank, Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie sollen ihn im Namen des Herrn mit Öl salben, ihm die Hände auflegen und Gebete sprechen, sodass der Kranke dann eben gesund wird. Und das entspricht auch dem hier in Markus 16. Die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Aber noch einmal eben nicht aus eigener Kraft, weil sie jetzt die großen Mediziner sind. Warte, ich tue jetzt was für dich und gleich wirst du herumlaufen, gleich wirst du gesund sein. Nein, dieses selbstsichere, souveräne Auftreten dessen, der da weiß, was er tut, das gibt es in dem Zusammenhang nicht. Du legst die Hände auf, weil Jesus das aufgetragen hat. Vielleicht geschieht eine innere Berührung bei dieser Person, die du gar nicht wahrnimmst. Vielleicht entsteht irgendein Friede in dem anderen. Vielleicht wird er tatsächlich körperlich gesund, vielleicht aber erst übermorgen, wenn du es gar nicht mehr wahrnimmst. Tritt in den Dienst ein, in den du gerufen bist und sei dir sicher, Jesus ist es selber, der in diesem Sakrament handelt. Du als Priester bist nur das ausführende Organ, im Gehorsam und im Vertrauen. Und in den vielen Jahren meines Priestertums, kann ich Ihnen sagen, habe ich mit diesem Sakrament der Krankensalbung schon einige Erfahrungen gemacht. Wie oft bin ich gerufen worden, nachts auf irgendeine Intensivstation eines Krankenhauses oder in eine Familie oder in ein Altenheim. Kommen Sie schnell, der Sterbende legt ja Wert darauf, dass er noch die Krankensalbung bekommt, aber kommen Sie schnell, der überlebt die Nacht nicht. Ja, und ich dann, wenn ich natürlich auf meinen Schlaf achte, ist es natürlich furchtbar, mitternachts um 2 Uhr aufzustehen und dann in ein Krankenhaus zu fahren. Wenn ich aber auf meinen Dienst, auf meinen Ruf schaue, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Dann fahre ich also los und tue das, was erwartet wird, mit dem Gedanken, der Sterbende soll jetzt in der Gnade Gottes sein, damit er, wenn der Morgen graut, wirklich beim Herrn angekommen ist. Ich fahre nach Hause nach meinem Dienst, denke nicht weiter darüber nach. Ich warte einen Tag, ich warte 2 Tage, 3 Tage. Du hörst nichts von der Sterbenachricht. Dann telefoniere ich hinterher. Wie geht's dem Kranken? Ist er schon gestorben? Nein, nein, Sie glauben es gar nicht. Nachdem er die Krankensalbung bekommen hat, haben die Ärzte Besserung festgestellt. Wie oft habe ich das erlebt? Natürlich kann das im einen oder anderen Fall Zufall sein. Aber wie oft habe ich das erlebt, sodass man eigentlich schon nicht mehr an Zufälle glauben kann? Eine Situation: meine Krankenschwester anrief an einem Sonntagabend, kommen Sie doch bitte auf diese Station, da ist ein Patient, der hat heute Nachmittag wohl Besuch von seiner Familie gehabt und da scheint es hochherzugehen, der tobt und der schimpft und der schreit und wenn der sich weiter so in Rage redet, dann wird er heute Nacht noch am Herzinfarkt sterben. Kommen Sie doch und geben Sie ihm die Krankensalbung, damit der sich beruhigt. Da habe ich gedacht, unter diesem Aspekt habe ich Krankensalbung eigentlich noch nie gegeben, um einen Tobsüchtigen zu beruhigen. Aber ich denke, lass dich drauf ein. Ich fahre hin, die Krankenschwester, sehr liebevoll, erzählt mir nochmal die Situation und was sich da aufgeschaukelt hat. Offensichtlich geht es auch um Erbschaftsgeschichten, weiß der Geier, ist ja auch völlig unwichtig. Auf jeden Fall, ich komme ins Zimmer, da geht das los. Da legt der los und ich kriege die ganze Salbung nochmal wieder ab. Und dann habe ich nur gedacht, wo kriegst du die Kurve, dass du jetzt mit dem Sakrament dazwischen kannst? Dann habe ich ihm wirklich die Hände, meine Hand auf seine Hände gelegt und habe gesagt, jetzt kommen Sie erstmal zur Ruhe. Jetzt lassen Sie es erstmal auf sich beruhen. Die Schwester hat mich gerufen und sie hat ja mit Ihnen offensichtlich auch schon gesprochen. Ich bin Priester und ich gebe Ihnen jetzt die Krankensalbung. Ja, das ist gut. Setz dich ins Bett und harrt der Dinge, die da über ihn kommen. Dann fange ich also an mit den Gebeten. Und als ich ihm dann die Hände auflege, schweigend, und ihm dann das Salbölkreuzchen auf die Stirn mache mit der entsprechenden Formel, da schießt es aus ihm heraus und der heult wie ein kleines Kind. Und die ganze Not seines Lebens, das, was ich vorher wie eine Aggressionsbombe in ihm so fast zum Explodieren gebracht hatte, alles das hat sich plötzlich entkrampft und das floss ab durch die Tränen und er weinte und schluchzte. Und da habe ich gedacht, na Gott sei Dank. Und da habe ich wirklich an diese heilsame Wirkung des Sakramentes geglaubt. Also der Mann, der sich so in Rage geredet hatte, ob berechtigt oder unberechtigt, ob er Choleriker war oder was auch immer, spielt doch gar keine Rolle. Auf jeden Fall in dem Augenblick, wo das Sakrament gespendet wird, löst sich der ganze Druck auf und es löst sich in Tränen. Und plötzlich konnte ich ganz anders mit dem Mann sprechen. In aller Ruhe konnte er nochmal aufzählen, worum es ging und was da im Lauf des Tages gekommen war. Und dann mit einem tiefen Seufzer, aber jetzt ist es gut. Ja, und so konnte ich nach Hause gehen, wirklich überrascht und überwältigt über das, was der Herr tut. Ich habe nur meinen Ritus gespendet. Ich habe nur geschaut, wo kommst du in diesen Schwall von Aggression mit deinem Sakrament dazwischen? Um dann zu sehen, es ist nur mein bescheidener Teil, den ich tue. Das Wesentliche tut der Herr, die Berührung der Herzen geschieht durch ihn. Ich muss mir nur dessen bewusst sein, ich bin nicht der große Zampano, der da auftritt und das Großartige vollbringt. Es ist der Herr. Er ist es, der in den Aposteln wirkt. Ist doch das, was die Apostel eben auch gemerkt haben, was heute Morgen in der Messe schon anklang. Sie kommen wieder mit der Erfolgsmeldung, Herr, sogar die Dämonen sind rausgefahren, als wir deinen Namen genannt haben. Stell dir vor, wie schön, unser Erfolg. Und Jesus nimmt ihnen diese Freude über den Erfolg, weil der Erfolg sie erpressbar macht. Wenn es das ist, worauf sie aus sind, wenn sie glauben, dass der Erfolg das Zeichen für die Gegenwart Christi ist in dem Augenblick, werden sie immer auf den Erfolg schielen und nicht aufhören, bis sie den Erfolg haben. Und sich dabei verrennen oder vielleicht sich selbst verkündigen oder vielleicht irgendwelche Dinge modifizieren, damit sie selbst gut raus können und nachher nach Hause gehen und sagen, siehst du, ich habe Erfolg gehabt, also war der Herr dabei. Da kann das Ganze sehr in Schieflage geraten. Jesus rät seinen Aposteln, freut euch nicht über den Erfolg, der euch nämlich nur erpressbar macht und der euch in eine falsche Richtung führt, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Erfolg ist keiner der Namen Gottes. Und wenn ihr euch über den Erfolg freut, dann werde ich mir morgen euer Gejammer über den Misserfolg anhören müssen. Jesus will uns unabhängig machen von Erfolg oder Misserfolg, sondern absolut von dem Vertrauen auf ihn. Du bist es, der handelt. Wenn ich 20 Leuten die Hände auflege und nur bei einem geschieht etwas, dann ist es dein Wille. Und wenn ich Hunderten die Hände auflege und bei niemandem geschieht etwas für mich Sichtbares, dann ist das dein Wille und ich tue es trotzdem. Weil ich den Menschen in dem Moment, wo ich deinen Auftrag erfülle, in den Zusammenhang deines Heils stelle. Vielleicht geschieht da Heilung auf eine Art und Weise, die weder ich wahrnehme noch der Betroffene selbst. Aber in seinem Inneren gerät wieder etwas in Fluss, in diesem Prozess der Verwandlung und der Heilung, der manchmal unmerklich in einem Menschen stattfindet. Dann ist diese kleine Krankensalbung, dieser Moment der Krankensalbung vielleicht nur eine kleine Station auf dem gesamten Weg in diesem Prozess der Heilung eben. Also sich hineinstellen in den Dienst des Herrn und sich bewusst sein, nicht ich bin es, der mit seinen bescheidenen Möglichkeiten da agiert. Ich bringe mich nur ein. Ich begebe mich in die Situation, dass ich mich möglicherweise lächerlich mache, dass ich ausgelacht werde, dass ich mich zum Affen mache in den Augen anderer. Ich gehe den mutigen Weg und mache auch mutige Schritte durch die Mauern meiner Angst und tue da etwas und stelle mich gleichsam in den Dienst des Herrn und bekenne mich auch dazu. Vielleicht auch in einem Umfeld, wo die Leute mit verschränkten Armen und höhnisch grinsend mich da erwarten nach dem Motto, was macht der hier für einen Kindergartenzirkus? Ist mir doch egal. Ich tue meinen Dienst. Ich stelle mich in den Dienst des Herrn. Und was der Herr tut, tut er dann durch mich so, wie er will. Aber er braucht gerade meinen mutigen Schritt, mein Nichtwissen und dennoch Vertrauen. Nichtwissen und dennoch Vertrauen. Das ist Maria. Herr, ich verstehe nicht, warum mein Sohn hier am Kreuz sterben muss. Aber ich frage auch nicht weiter, ob ich vielleicht was falsch verstanden habe, ob durch meine Schulter etwas verrissen wurde, ob du deinen Plan vielleicht verworfen hast, weil ich vielleicht das und das. Lass es gut sein. Hör auf damit. Stell dich einfach nur unter das Kreuz und sag dem Herrn, Herr, ich verstehe nicht, aber ich vertraue. Das ist die Haltung, die die Apostel lernen im Abendmahlsaal bereits bei Maria, der Mutter Jesu, weil sie es ihr Leben lang so praktiziert hat. Und so müssen sie es mit ihren männlichen Möglichkeiten umsetzen für ihr eigenes Leben. Und durch diese Schule gegangen, empfangen sie dann die Kraft des Heiligen Geistes und gehen mit der Haltung der Mutter Gottes wirklich in die Ablehnungsbereiche, in die Gefahrenzonen, über die Natterngruben und machen die Erfahrung tatsächlich, wenn wir im Namen Jesu unterwegs sind, dann geschieht genau das, was er sagt. Und wenn es eine Kette von Zufällen ist, die dich rettet, aber sie machen die Erfahrung, sie können wirklich durch Kugelhagel laufen und durch Bombenfelder, es wird sie nicht treffen, nicht eher, als der Herr es zulässt. Und nichts, aber auch gar nichts, geschieht ohne das Wissen und ohne den Willen des Herrn. Selbst eure Haare auf dem Kopf sind alle gezählt, sagt Jesus einmal. Also macht euch doch keine Sorgen, der Herr weiß bis ins Detail, bis in die Zellstruktur deines Leibes weiß er um dich. Mach dir doch keine Gedanken und mach ihm nicht ständig Vorwürfe, dass er dein Leben nicht so behandelt, wie du das gerne hättest. Er führt dich zum Heil, wenngleich du manchmal die Heilung des körperlichen Übels nicht spürst. Aber stell dich in seinen Dienst, stell dich unter sein Kreuz, stell dich in sein Vertrauen hinein mit dem Vertrauen der Kinder Gottes und erfahre die Macht des Herrn. Eine andere Situation habe ich erlebt, wo ich das Krankensalbungssakrament spenden sollte in einem Altersheim, wo eine Schwester mich gerufen hatte und sagte, wir haben hier gerade so eine Grippeepidemie in unserem Haus. Das ist für die Statistik und für das Image unseres Hauses nicht gut, weil wir haben jetzt relativ viele Sterbefälle. Aber kommen Sie, es geht wieder um eine Patientin, die sehr gläubig war. Die liegt hier schon tagelang im Koma. Der Körper nimmt die Flüssigkeit schon nicht mehr an. Also den Tropf haben wir auch schon abgehängt. Es ist jetzt nur eine Frage von Stunden vielleicht. Ich komme also zu dieser Patientin, die Krankenschwester hatte mir das alles erklärt, wollte mir auch deutlich machen, wir haben viel zu tun, eben mit der Vielzahl von Kranken jetzt. Kommen Sie doch eben mit dem Sakrament der Krankensalbung. Ich komme also dahin, streiche der Frau da im Koma über die Haare und dann merkte ich schon im Hintergrund, wie die Krankenschwester anfängt, nervös da herumzutreten von einem Fuß auf den anderen, als wenn sie sagen wollte, nun macht euch, ihr habt ihr doch erklärt, die kriegt nichts mehr mit, die ist doch kurz vorm Sterben und wir haben doch hier viel zu tun. Ich also lasse mich ganz drauf ein, streiche der Sterbenden über die Haare und spreche sie an, Frau sowieso, ich bin jetzt der Priester, ich bin gekommen, um mit Ihnen zu beten, das Heilungssakrament der Kirche, das Heilungsgebet der Kirche anzusetzen. Und im Hintergrund die Krankenschwester tritt da von einem Fuß auf den, mein Gott, mach doch. Und dann habe ich also dann alles vorbereitet. Ich habe ihr dann gesagt, in ihrem bewusstlosen Zustand, ich zünde jetzt eine Kerze an und dann lege ich das Salböl auf den Tisch. So, und jetzt fangen wir an. So, und dann habe ich ihr das Kreuzzeichen auf die Stirn gemacht, habe ihr die Krankensalbung gespendet und dann kamen wir zum Vater Unser. Und auf einmal schnappt diese Frau, ohne sich abzustützen, aus dem Liegenden, schwuppt die hoch und sitzt mit offenen Augen, faltet sie die Hände, betet das Vaterunser mit, legt sich hin und stirbt. Da fielen der Krankenschwester die Kinnlade runter. Da hat sie gesagt, ja, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ich sage, ich eigentlich auch nicht, aber ich weiß nur, dass das Gehör bis zuletzt funktioniert. Ich kann Ihnen sagen, nehmen Sie das mit in Ihren Dienst. Da sagt sie, ja, grundsätzlich wusste ich das, aber diese Frau war doch schon so weit weg. Das war ja fast unmöglich. Ich sage, ja, ich staune auch. Dann lass uns beide staunen und dem Herrn Danke sagen, dass hier wirklich was passiert ist. Die Frau hat wirklich offensichtlich noch genau darauf gewartet. Also im Zusammenhang mit der Krankensalbung, mit dem Gebet für Kranke und Sterbende, kann man wunderbare Dinge erleben. Wenn ein Kranker auch nicht geheilt wird, aber wenn er im Sterben nochmal wirklich die Gewissheit erfährt, ja, Gott ist da, Gott ist mit seiner liebenden Sorge für mich da. Und mit diesem Wissen kann ich ruhig über die letzte Klippe gehen. Und ich werde an die Hand genommen von der Mutter Gottes. Und all diese bildhaften Vorstellungen, die wir uns dann vom himmlischen Bereich machen, wenn das den Menschen gut tut und wir den Menschen damit helfen, wirklich ganz zu sein vor Gott, ganz im Ausdruck ihres Glaubens, dann wird auch dieses Sterben noch einmal zu einem Zeugnis für die Umstehenden. Ich bin sicher, dass diese Altenpflegerin nie wieder mit ihren Füßen nervös da herumtritt und denkt, meine Güte, nun mach doch endlich. Es geht da nicht um irgendeinen kleinen Ritus, den wir setzen und dann ist fertig. Es geht nicht um irgendeine Schutzimpfung, auch bei der Taufe nicht, sondern es geht um das Glauben, um den Glauben, dass Gott in diesem Augenblick anfängt, den Prozess der Verwandlung durchzuführen. Die Verwandlung von dem rein irdischen hin zu immer mehr Geistigen und Geistlichen, dass wir hineinwachsen in diese Wirklichkeit mit Gott. Sodass der letzte Übergang aus dieser Welt heraus zu ihm hin, dass es wirklich dann ein ganz harmonischer Schritt ist, dass wir gleichsam hinübergetragen werden. Wenn das Sakrament der Krankensalbung, das ja kein Sterbesakrament ist, aber dem Kranken diese Kraft und diese Zuversicht vermittelt, ich bin getragen und geborgen in den Händen Gottes. Dann kann man auch verstehen, dass dieses Sakrament eben nicht nur in der Situation des hohen Alters oder der allerschwersten Krankheit gegeben werden kann, sondern eben auch mitten in deinem Leben, wo du so angefochten bist von den Herausforderungen deines Berufes, durch Mobbing, durch Überforderung, was auch immer. dann beanspruche auch vielleicht in so einer Situation, wo du kurz vorm Burnout stehst, wo du kurz vorm Zusammenbruch bist, beanspruche dieses Sakrament, das dir die Gewissheit gibt, was auch immer geschieht, Gott ist dabei. Gott schenkt dir sein Heil. Der Priester tut seinen Dienst. Er tut rituell das, was die Krankensalbung vorschreibt, damit sie gültig gespendet werden kann. Aber Gottes Handeln ist mittendrin und durch das Tun des Priesters. Und je mehr wir als Empfangender oder als Spendender dieses Sakramentes auch im Glauben verbunden sind, geben wir Gott die Möglichkeit, wunderbar zu wirken. Weil nämlich das gemeinsame Tun, auch im Spenden eines Sakramentes, etwas mit Verkündigung zu tun hat. Wir verkünden das Wort. Wir verkünden die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben. Das ist Verkündigung. Auch die Spendung eines Sakramentes, das rituell gespendet wird, ist Verkündigung. Ja, ich glaube, dass Gott mit uns auf dem Weg ist. Auch in dieser Situation deiner Lebenskrise, in der Situation deiner Krankheit. Selbst wenn das Gefühl das Ganze in Frage stellt. Aber der Ritus der Krankensalbung und das Bekenntnis im Glauben ist ein Bekenntnis. Glauben heißt geloben, heißt bekennen. Ich bekenne mich dazu und ich will es glauben, selbst wenn mein Gefühl und meine Angst mir was anderes einsuggerieren. Ich entscheide mich dafür, es anzunehmen, dass Jesus mein Herr und Erlöser ist. Und dieses Glaubensbekenntnis begleitet Gott mit seiner Kraft, mit seinen Zeichen und Wundern. So kann man also sehen, dass dieser Auftrag an die Apostel am Ende des Markus-Evangeliums, nämlich bis an die Enden der Erde zu gehen und sogar über die Grenzen ihrer eigenen Kräfte hinauszugehen, im tiefen kindlichen Vertrauen, dass das eben nicht nur eine außergewöhnliche Situation meint für Missionare, die berufen sind, bis an die Grenzen zu gehen, sondern auch im Alltag des christlichen Lebens, in einer Situation der Krankheit, in einer Situation, wo du eben an deine persönliche Grenze stößt. Die Grenzen der Erde können ja auch auf deinem Krankenbett sein. Die Grenzen der Erde auf einer Kugel. Auf einer Kugel ist jeder Punkt Anfang oder Ende. Auf einer Kugel ist jeder Ort eine Grenzerfahrung, eine Grenzsituation. Also auch deine Lebenssituation, in der du dich jetzt befindest. Empfange das Sakrament der Krankensalbung zur Stärkung, damit du in deinem Glauben, in deinem Glaubensbekenntnis durch die Solidarität derer, die da mit dir beten, bestärkt wirst in diesem Bekenntnis, ja, ich bekenne mich, Gott ist bei mir. Und er ist die Kraft meines Lebens, selbst wenn ich jetzt hier schlecht Atem kriege, selbst wenn meine Leber wehtut, selbst wenn die Bauchspeicheldrüse verrückspielt oder meine ganzen Organe nicht mehr wollen. Ich bekenne mich zum Herrn. Ich will mich nicht von der Krankheit überwältigen lassen, sondern will von der Liebe Gottes getragen sein. Und das soll der Hauptpunkt meines Lebens sein, bis zum letzten Atemzug. Also das Bekenntnis des Glaubens, das Verkünden des Wortes, auf welche Weise auch immer, überleg es dir, wie du das in deinem Leben umsetzt, mit deinen Möglichkeiten, in deinen Herausforderungen. Vielleicht ist es auch der Ruf, der an dich ergeht, komm, wie die Apostel, verlass das Vertraute und mach die mutigen Schritte, ähnlich wie ein Franziskus, ähnlich wie der Apostel. Und je größer, das habe ich jetzt schon mehrmals betont, je größer und mutiger die Schritte des Vertrauens durch die Mauern der Angst sind, umso mehr geben wir Gott auch die Möglichkeit, mit seinen Zeichen und Wundern das zu bestätigen, was du da tust. Und dir zu zeigen, du bist auf dem richtigen Weg. Die Charismen, die Gott dann schenkt, das soll vielleicht ein letzter Gedanke sein, die Charismen, die Gott schenkt, sind keine Besitztümer, sind keine Bankkonten, von denen du abheben kannst. Das ist keine Sicherheit, keine Trickkiste, in die du greifen könntest, sondern ein Charisma zum Beispiel der Heilung. Ein Priester hat das Charisma der Heilung in sich schon. Nicht, weil er ein besonders begnadeter Priester ist, sondern durch die Priesterweihe. Ist er hineingenommen in den Auftrag der Jünger, geht und legt den Kranken die Hände auf. Also wir müssen nicht um das Charisma der Heilung beten als Priester, sondern wir müssen es beanspruchen. Wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir es haben. Ich habe eine Situation erlebt, da haben wir mit mehreren Priestern an einem Kurs teilgenommen. Richard Kocher war übrigens auch dabei, etliche Jahre ist das her. Da haben wir an einem Kurs teilgenommen, da ging es um Heilung und Befreiungsdienst im Leben eines Priesters. Und da war ein Referent, der dann sagte, ihr als Priester habt das Charisma der Heilung und der Befreiung. Ihr müsst das nicht erbitten, ihr müsst es beanspruchen. Dann wurden also Situationen durchgespielt und wir haben das dann aneinander auch praktiziert, gegenseitig die Hände aufgelegt und so weiter. Und immer wieder, ich erinnere mich, dass wir mit verschiedenen Priestern darüber gesprochen haben. Einer fragte mich dann, kannst du dir vorstellen, dass ich das Charisma der Heilung habe? Ich sage, wenn ich den Vortrag heute ernst nehme, natürlich. Und ich habe schon deutlich gespürt, als du mir die Hände aufgelegt hast, da ist was, da kommt was rüber. Und dann, naja gut, er fuhr also mit dieser Fragestellung nach Hause, sitzt im Flugzeug. Wir anderen sind mit dem Auto gefahren und dann plötzlich rief er an, wir waren mit dem Auto noch längst nicht zu Hause, er war schon zu Hause angekommen und erzählte dann am Telefon, stellt euch vor, was passiert ist. Ich sitze in der Maschine, Essen wird verteilt, die Frau vor mir sitzt da und plötzlich fällt ihr rechter Arm in den Mittelgang und baumelt an ihrer Schulter herunter. Er sagte, das ist nicht in Ordnung. Die sollte doch eigentlich hier essen. Stattdessen baumelt der Arm darunter, da ist was passiert. Er guckt auf den Vordersitz und sieht, dass die Frau da ohnmächtig wird. Schnell kommt eine Stewardess und dann schnell wird ein Arzt gerufen. Dann stellte sich heraus, die Frau hatte sich an einem Stück Fleisch verschluckt, das saß in der Luftröhre, sie kriegte keine Luft mehr. Alle Wiederbelebungsversuche gaben keinen Erfolg. Und sie lag dann also im Mittelgang und er legte ihr dann die Hand auf, so sagte er. Aber ich habe die Hand unter den Kopf gelegt, damit es aussah, als wenn ich sie unterstützend da jetzt halte. In Wirklichkeit habe ich gebetet und habe ihr die Hände aufgelegt. Dann wurde diese Frau nach vorne zum Cockpit gezogen und der Arzt setzte ihr die Sauerstoffmaske auf, machte also Pumpversuche auf der Brust und setzte alles an. Und er ist dann mit als Priester nach vorne gegangen. Was wollen Sie denn hier? Ja, ich bin Priester. Ja, dann setzen Sie sich da hin und stören Sie sich. Und dann haben die ja ihre ärztlichen Versorgungsmaßnahmen durchgeführt. Und er sagte, die Lippen wurden blau. Der Arzt hat keinen Puls mehr festgestellt. Atmung war eingestellt. Und dann setzte der Vogel schon an dem Sturzflug auf München. Und Minuten später war dann die Landung, die Notlandung. Die Notarztwagen standen da alle schon mit Blaulicht und Blinklicht und er sagte, und während des Sturzfluchs, er sagte, ich bin dann da vorne sitzen geblieben, Stewardess und Arzt hatten sich schon zurückgezogen. Er sagte, ich saß da mit dieser Frau also alleine und sie atmete nicht und es war nichts mehr festzustellen. Der Arzt hatte offensichtlich Herzstillstand und Atemstillstand festgestellt. Da sagte er, auf einmal macht diese Frau die Augen auf, atmet tief durch, steht auf und marschiert dann seelenruhig aus dem Flugzeug heraus und geht dann natürlich unter Begleitung der anderen zum Notarztwagen. Er sagt, ich habe nicht mitgekriegt, was weiter passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob es daran lag, dass ich da jetzt gebetet habe. Ich weiß nicht, was da stattgefunden hat. Ich weiß nur, dass die Frau da lag mit blauen Lippen, ohne Atmung und der Arzt hatte seine Mühen aufgegeben, weil er sagte, Herzstillstand, Atemstillstand. Er sagte, und plötzlich steht sie auf und geht und marschiert da unter Begleitung anderer zum Notarztwagen. So viel zu dem Thema, beansprucht das Charisma, das ihr habt. Und er hat gebetet, er hat ihr die Hand aufgelegt und das war sein Zeugnis, das er uns gegeben hat. Also wir müssen viel mehr Zutrauen auf Gott haben. Gott ist in der Lage, Dinge zu tun, die wir uns überhaupt nicht ausmalen oder vorstellen können. Aber nochmal, du hast kein Charisma, sondern Gott wirkt in dir auf geisterfüllte Weise je und je. Und wenn das 100-mal nicht tut und beim 101. Mal, du bist es nicht, der da ein Kapital in der Hand hat oder ein Know-how oder ein System. Nichts hast du. Du hast nur das Vertrauen, dass Gott handelt. Je und je, so wie Gott will, durch dich. Oder vielleicht auch durch andere. Dann brauchst du nicht neiderfüllt daneben zu stehen, sondern wenn du Gottes Handeln siehst, freu dich und ruf Halleluja. Also Charismen werden niemals gegeben, damit ein Mensch dabei groß rauskommt. Sie werden nicht gegeben, weil du ach so heilig bist als Bestätigung deiner Heiligkeit. Du bleibst gebrechlicher und sündhafter Mensch. Aber es ist vielleicht eine Aufforderung, schau, wie lebendig Gott in deinem Leben arbeitet. Und jetzt gib dir Mühe, dem zu entsprechen. Es ist eine Aufforderung, stärker in diese Mühe hineinzuwachsen und dann eben auch das Entscheidende zu bekommen, nämlich die Früchte des Heiligen Geistes, die Liebe, die Freude, den Frieden, die Gütigkeit, die Menschenfreundlichkeit, die Gerechtigkeit. All diese Früchte des Geistes, an denen wir bemessen werden. Das sind Zeichen von Heiligkeit. Das andere sind vielleicht spektakuläre Dinge, die Gott durch dich tut, je und je, so wie er es will. Und die Charismen werden gegeben zum Aufbau des Leibes und zur Ermutigung der Christen, dass sie in ihrem Lobpreis nur noch mehr gereinigt und ermutigt werden. Also geben wir Gott die Ehre mit allem, was wir tun. gehen wir in dieses tiefe kindliche Vertrauen, welche Schritte heute in diesem Tag wir auch tun werden, was auch immer auf uns zukommen mag. Geben wir Gott die Ehre, geben wir ihm Lobpreis und Ehre, dass seine Größe herauskommt, dass wir ihn preisen und dass wir ihn einladen, in unser bescheidenes Handeln, in unseren bescheidenen Alltag hineinzukommen und ihn zu erfüllen mit seinem Licht. Jetzt lasst uns zum Abschluss dem Herrn Lobpreis und Ehre geben.
Ja, Herr, deine Liebe endet nie. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, diese Radioexerzitien enden jetzt in den Vorträgen mit Pastor Peter Mayer. Ein herzliches Vergelt's Gott an ihn, den Globetrotter in Sachen Exerzitien. Viel ist er unterwegs, viel ist er auch mit Schwester Margarita Valapilla und so können Sie ihn auch erfragen über den Hörerservice, wann Pastor Peter Mayer wieder Exerzitien hält. Ursprünglich ist er jetzt zu Hause in Lüdinghausen im Bistum Münster und auch Dank an den Bischof, dass er ihn wieder freistellt für solch wertvolle Beiträge, die er uns liefert. Sie hören Radio Horeb, mein Name ist Peter Kiesel und auch bei mir geht es jetzt zu Ende mit den Übertragungen. Ich führte die audiotechnische Leitung diese Tage aus Balderschwang aus der Studiokapelle und auch für mich war es eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Wenn Sie die Exerzitien nachhören wollen, dann können Sie es natürlich in bewährter Weise über das Podcast, das ist natürlich nur für computertechnisch versierte Menschen gedacht, aber auch über unseren Hörerservice oder auch den CD-Dienst. Wir haben eine Box zusammengestellt, die wird die nächsten Wochen ausgeliefert, unter der 08328 921 120 können Sie diese Radioexerzitien bestellen, vielleicht schon auf Weihnachten hin zum Weitergeben. 08328 921 120. Ein gutes Geschenk, auch ein gutes Nachhören für diese wertvollen Beiträge.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.